den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt legen wir los.
Jeder in Hamburg Geborene müsste verpflichtet sein, wenigstens einmal in seinem Leben hinzugehen, um dort mit übereinandergeschlagenen Armen seine tiefe Verbeugung zu machen vor der heiligen Quelle, der die Republik ihren schönsten Schmuck zu danken hat. Das schrieb der norddeutsche Dichter Detlef von Lilienkron einst über die Alster. Der hamburgische Korrespondent vom 5. September 1924 möchte da vielleicht nicht widersprechen, hält einen anderen Ort der Hansestadt jedoch für noch weit identitätsstiftender, den Hafen. Hierher führt der Autor mit dem Kürzel Dr. Sch die Fremden. Und obwohl wir mit Auf den Tag genau nun schon seit 5 Wochen in Hamburg ansässig sind und uns auch schon ziemlich heimisch fühlen, folgen wir dieser Einladung gerne und leihen Dr. Sch die Stimme von Frank Riede.
Mit den Fremden im Hafen. Was Lilienkron von der Alster schreibt, gilt erst recht vom Hafen. Jeder Hamburger müsste gezwungen sein, ihm einmal im Jahr eine feierliche Verbeugung zu machen. Der Hafen, der geduldige Arbeiter, der die ganze Stadt und auch die kleine, luftige, luxuriöse Dame Alster trägt. Aber Herren macht man keine huldigenden Verbeugungen, das gibt's nur in ganz wenigen Fällen. Wenn man bei einem strammen West um das Lohmannhaus kommt oder um den Rheinschuppen am Johannesbollwerk und er einen so recht zu packen kriegt, den Hut entführen will und den Schirm aus dem Griff dreht. Oder wenn man am Zollkanal entlang einem recht schneidigen Ost entgegengeht, der einen so kaltschnäuzig anbläst wie ein Schaffner der Straßenbahn, wenn man kein Wechselgeld hat, dann gibt's auch am Hafen Verbeugungen. Aber sie sind mit Flüchen verbunden. Es gibt eine Situation, in der man sich am Hafen recht überflüssig vorkommt. In dem letzten, nun Gott sei Dank zu seinen Ahnen versammelten August, ist sie allerdings nicht da gewesen. Das ist, wenn die Sommerhitze nach Kräften über der Elbe brütet, dass die Luft flimmert, wenn das Wasser von lauter Hitze zu faul ist, Wellen zu schlagen, wenn aus Hitze und Kohlendunst sich ein Gemisch bildet, das dem stärksten Menschen in 10 Minuten zu den schönsten Kopfschmerzen verhilft, und wenn trotzdem vom Reiherstieg, von Stülken und von Blom und Voss die Niethämmer rasseln, wenn die Schlepper und Barkassen hin und her flitzen, das Zollboot eifrig wacht und Ebbe oder Flut anzeigt, kurz, wenn der ganze große Bereich von den Elbbrücken bis hinunter zur deutschen Werft im vollen Rhythmus der Arbeit pulsiert, während der arme Beschauer auf dem unteren Deck der Landungsbrücken steht und vor Hitze nicht japsen kann, aus Verzweiflung die großen Hafenpanoramen kauft, auf denen die Elbe so breit ist wie bei Cuxhaven und lauter Imperators kreuz und quer durch das Fahrwasser laufen, als wären's Finkenwerder Dampfer. Und dann kommen die Tage, wo das Sprühwasser von der Elbe und vom Himmel bis in die entferntesten Winkel der Brücke schlägt, wo die Schlepper in einem weißen Schleier fahren, wo der Wasserstandszeiger im Uhrturm alle 10 Minuten eine andere Zahl zeigt und die Anemometer auf der Seewarte einen tollen Wirbel aufführen, dann kommen die Autos der Stadtrundfahrten triefend an. Der arme Redner und Führer ist stockheiser, die 20, 30 Fremden schimpfen, und sehen misstrauisch auf den Rundfahrtdampfer, der sich am Ponton wiegt und klettern nur hinein, weil man die Rundfahrt doch mal bezahlt hat. In Deutschland gibt's 60 Millionen Menschen, davon wohnen 4 in Berlin, 7 im Rheinland, 5 in Sachsen. Unter 60 Fahrgästen sind also wahrscheinlich 4 Berliner, 7 Leute vom Rhein und 5 Sachsen, außerdem ein Hamburger. Als dieser eine habe ich mich an Bord geklemmt und bringe dem Hafen auf diese Weise meine Verehrung und Verbeugung. Und nun ist es immer wieder das gleiche Bild. Von den 4 Berlinern passt mindestens einer zu der alten Geschichte von dem Mann, der atemlos zur Paketfahrt gestürmt kommt.
»Wann fährt der nächste Dampfer nach New York?«
»Übermorgen.«
Na, das muss ich aber sagen, bei uns fährt die Stadtbahn alle 5 Minuten. Das ist alles noch gar nicht. Die Sachsen staunen, die Rheinländer stellen fachliche Fragen. Zunächst ist aber die Enttäuschung auf der ganzen Linie groß. Was, größer sind diese Schiffe nicht? Und ist hier denn gar kein Verkehr? Wo sind denn all die großen Kasten? Einstweilen fahren wir am Jonas entlang, wo ja in der Tat nie große Schiffe liegen, ein paar Rheindampfer, die Schiffe für Kiel und Ähnliches. Aber dann schiebt sich der Dampfer auf die Südseite, geht unmittelbar unter den Werften entlang, und wie die Schiffe da aus den Schwimmdocks mächtig aufwachsen, das ist freilich schon ein ganz anderes Bild, und wieder prasseln die Ausrufe und Fragen, Staunende und Sachliche, und wieder das Trommelfeuer der Fotografen. Dann geht's in die einzelnen Häfen, wo die Stinnesdampfer laden und löschen. Hindenburg und Ludendorff, die 8000 Tonner zwischen den anderen Riesen. Drüben liegen die Austral- und Kosmosdampfer, dort die Schiffe des Levante-Dienstes. Dort drüben die farbenfrohen Dampfer der Hamburg Süd. Dann kommen die großen skandinavischen Motorschiffe, die Holländer, die Segler. Und weiter stromauf, nach den Brücken hin, der Ruheplatz der Schiffe, wo sie oft monatelang liegen. Wie lange war da der Asfold verteut, der russische Kreuzer mit 5 Schloten, einst das Meisterstück der Germania-Werft? An der Gasanstalt mit den mächtigen Kohlengreifern vorbei wenden wir abwärts. Und nun geht das Fragespiel los, wie groß der Verkehr ist, wie groß er denn im Frieden war und ob viele deutsche Schiffe dabei sind und wie groß die deutsche Flotte heute ist und wie die Ausfuhrgüter denn an die Schuppen kommen und was das heißt, Umschlag im Strom. Und welchen Hafenteil denn die Tschechen kriegen sollen. Und so geht das weiter, bis wir an den Landungsbrücken vorbei sind und ein neues Bild sich auftut. Dann zeige ich mit Vorliebe die Stelle zur Rechten, wo die Grenze zwischen Hamburg und Altona verläuft. Dann staunt sogar der Berliner, den bis jetzt alles kalt gelassen hat. Hä? Wir haben den Nordhafen und den Westhafen. Ich bin zwar noch nie da gewesen, aber in der Zeitung steht, dass es der bedeutendste Hafen Deutschlands ist. Wat sechs nu? Ganz weit unten schiebt sich jetzt die deutsche Werft heraus. Das ist noch ein ganzes Ende, 3 Wegstunden ist der Hafen lang. Nee, so lang ist der Westhafen doch nicht. Auch der Berliner wird jetzt ruhiger. Zudem erscheint jetzt das imposanteste Bild, das es im Hafen gibt. Der Kuhwerder Vorhafen, links Blumenfoss, rechts deutsche Werft und Jansen und Schmelinski, die gewaltige Masse des Vulkan, dahinter die Reihe der hohen Kohlgreifer links, die Einfahrten zu den Hapag-Häfen. Am großen Kran liegt die Polonio, schlank, elegant, das schnittigste Schiff unter Hamburger Flagge. Donnerwetter! Da liegt der fein geformte Rumpf der Ausonia, die wohl niemals fertig werden wird, und dann das große Schwimmdock. Recht behaglich fährt das Dampferlein dran entlang, um zu zeigen, was für ein Ende das ist. Und nochmals Donnerwetter. Dann geht's ums Höft in den Kaiser-Wilhelmshafen, vorne an Deutschland. Eine vorstellende Handbewegung, meine Herrschaften, der größte Hamburger Dampfer. Nun hat jeder Spott aufgehört. Jetzt ist alles andächtiges Staunen. Dahinter dehnen sich die Reihen. Der Walddampfer des Westküstendienstes, die großen Kästen, die neuerdings nach Westindien gehen, die Länderschiffe des Ostasiendienstes, Schuppen 80 und 84, Ohio, der Royal Mail davor. Bitte, die alte München des Lloyd, hier die großen Überseher der White Star. Drüben zerschneiden sie die Reste eines Schlachtkreuzers. Man macht aufmerksam auf die unmögliche Form der Häfen, deutet auf die nahe Grenze. Ja, der liebe Freund Preußen. Das ist Anschauungsunterricht, der immer zieht, denn dem Eindruck des gewaltigen Organismus, dem Eindruck der Großzügigkeit, mit der hier geplant und gearbeitet wird, entzieht sich keiner. Darum, Hamburger, und deshalb spreche ich überhaupt so lange von Dingen, die wir uns an den Schuhen abgelaufen haben sollten, wenn du mit Fremden und Freunden in den Hafen kommst. Präpariere dich. Du musst jeder Frage gewachsen sein, absolut jeder. Denn nur das wirkt, wenn der Auswärtige sieht, wie jedem Hamburger der Hafen Herzenssache ist, in der er gründlich Bescheid weiß. Der Führer spricht, weil es ihm selbstverständlich ist oder um im Lokalkolorit zu bleiben, nur von aufkommenden und verholenden Schiffen, von Höfts und Kais, von Laden und Löschen im Strom, vom Freiladekai, Fruchtschuppen spricht die Dampfer nach der Bemalung an und der arme Fremde kann dem in vielen Fällen gar nicht folgen. Darum lass deine Gäste nicht allein auf den Hafen los, namentlich nicht, wenn's weht und schmuddelt. Dann wird's ihm bald öde. Vorne kommt Spritzwasser über, hinten rußt es, kalt ist es überall, verstehen kann er kein Wort. Wenn die Barkassen ihre Nase ins Wasser hauen, dass der Gischt wie eine Mähne noch 20 Meter hinter ihnen fliegt, dann ist's am Hafen am schönsten. Dann gehören die Fremden dorthin, aber unter Begleitung.
Ja, links der Altonaer Fischmarkt, rechts legen wir an dem Kohlenschiffhafen an. Uns übernimmt nun der Schlepper Akademie, der uns durch den Hafen lotsen wird. Rechts Pepe Mühlenbeek, links gleich die St. Pauli Landungsbrücken. Liebe Passagiere, unser Antrieb ist leider soeben ausgefallen, aber keine Sorge. Die Hapag-Lloyd, die MS-Landeszentrale und die Bucerios drücken uns mit ihren Motoren am Cap San Diego vorbei. Wir werden dann den Grasbrookhafen passen.
Für uns von Auf den Tag genau ist Hamburg das Tor zur Podcast-Welt geworden. Und genau da hören wir uns. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.